Ausgabe Nummer 20 von unserem Zweiblock. Erich, was haben wir zum Jubiläum für Themen?
Zuerst Bernet, ZHAW haben eine Social Media Studie für die Schweiz gemacht im 2026. Dann reden wir darüber, es gibt neue technische Anforderungen, dass E-Mails nicht im Spam landen bei Gmail, Outlook, Yahoo und Co. Und nachher schauen wir an, auf was kann ich schauen oder wie finde ich heraus, ob Individualsoftware etwas wäre, um meine Prozesse effizienter zu gestalten.
Und am Schluss?
Der Tooltip wie immer.
Aber
dranbleiben.
Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von unserem Zweiblock und natürlich wie immer, bevor wir loslegen, teilen, kommentieren, weiter erzählen, das freut uns besonders. Aber legen wir doch gerade los.
Die erste News von heute, Social Media Strategie Update Studie von Bernet und der Zürcher Hochschule Social Media Nutzung in der Schweiz 2026. Die habe ich gesehen bei Oliver Lutz auf LinkedIn. Sie zeigt, wie 435 Unternehmen in der Schweiz Social Media Kanäle nutzen. Und was ist dort gross so ein bisschen dabei rausgekommen?
Ganz klar, die Spielwiese ist gut gefüllt. 96% der Firmen sind wirklich proaktiv, aktiv. Die Prozesse sind Routine geworden. Social Media ist also im Schweizer Business-Alltag voll angekommen. Und zwar so richtig professionell.
Also keine Experimente mehr, die gemacht werden, sondern Umsetzung im Business-Alltag drin.
Exakt, Erich. Wer jetzt noch planlos postet, der verliert eindeutig Reichweite. Es geht um die Strategie, Budgets und die messbare Nutzung und nicht einfach um, da sind wir jetzt auch ein bisschen dabei. Social Media ist meistens in der Kommunikations- und Marketingabteilung angesiedelt.
Wenn wir jetzt auf das Wachstum anschauen, was dort drinnen ist in der Studie, wo liegt der grösste Hebel für die KMUs? Also, wenn ich das richtig sehe, ist ja LinkedIn genannt vor Facebook bezüglich Reichweite oder Nutzung.
Absolut, gerade im Bereich B2B, aber Reichweite kriegst du heute kaum noch gratis. Also 60% der Unternehmen schalten also wöchentliche Ads, vor allem eben auf LinkedIn und Meta, um überhaupt im Feed gesehen zu werden.
Ja, Reichweite allein ist also Pflicht, oder bezahlte Reichweite ist Pflicht. Aber was ist mit dem Inhalt? Reine Produktwerbung funktioniert immer weniger oder gar nicht. Was kann man da machen für einen Vertrauensaufbau?
Das ist richtig. Der Trend geht massiv zu internen Influencer aufzubauen. Fast 70% der Mitarbeitenden werden hier damit also zu Botschafter. Echte Gesichter schaffen einfach das Vertrauen, wo auch kein KI kann mitbrillieren.
Das ist spannend. Also anstelle von externen Stars anzustellen oder zu nutzen oder mit ihnen zusammen zu arbeiten, tut man also die eigenen Leute befeigen. Das zahlt auch direkt auf Glaubwürdigkeit ein und somit natürlich aufs Employer Branding.
Genau, dort liegt auch der Return on Investment. Investieren in Schulungen von Mitarbeitern, in Schulung vom Team. Wenn deine Mitarbeiter auf LinkedIn glänzen, dann strahlt eben das ganze Unternehmen und der ganze Brand. Und das ist viel effektiver als jedes Plakat.
Ja, das klingt logisch. Und wie machen die Firmen das? Also bezüglich der Ressourcenfrage. Also nicht jeder hat ja eine riesige Marketingabteilung mit vielen Leuten, die das machen können.
Ja, natürlich nutzt man hier am besten auch wieder KI als Turbo für Routinejobs, also wie Text zusammenfassen oder auch Text umschreiben oder optimieren. Das machen ja bereits auch 90% der Unternehmen so. Die gesparte Zeit da drinnen steckt also nachher in der Interaktion und in der Strategie.
Also kann man zusammenfassen, Mitarbeiter mit Weiterbildung stärken, ausbilden, KI für Routineaufgaben nutzen und Budget freistellen für Advertising.
Das ist eine Punktlandung, Erich. So nutzt man Social Media als Treiber für Image, Employer Branding und Vertrieb. Und je echter das Ganze auch überkommt, je authentischer wirkt es und dann gewinnen wir auch die Reichweite und die Akzeptanz.
Dann gehen wir doch zu der zweiten News über. Sender Requirements für Mails, Gmail, Yahoo und auch Outlook haben die Anforderungen geändert, technisch, wie sie mit Mail umgehen und mit Spam.
Ja, da auch haben wir gerade der Update von Google, Yahoo und Outlook bezüglich Zustellbarkeit von Mails auf dem Tisch, wo sie jetzt auch vollumfänglich umgesetzt haben. Geht es also nur um nervigen Tech-Kram oder betrifft das auch mein Unternehmen und mein Business wirklich, was da auf dem Tisch liegt?
Ja, es geht um die digitale Existenzberechtigung. Wer die neuen Standards für die Authentifizierung bezüglich Mail ignoriert, der landet schlichtweg im Spam-Folder drin. Also es ist nicht mehr ganz so einfach, wie das in der Vergangenheit war. Insbesondere, da heute ja viele Mails automatisiert werden oder automatisiert versendet werden. Wir tun so eine Art Checklisten oder Artikel darüber, auf was drauf ankommt, im Detail in den Shownotes hinten verlinken.
Also das heisst, wir wollen zugestellt werden. Verstand ich es richtig? Zustellbarkeit ist da also das Thema, aber wie steigern wir denn jetzt da den Umsatz mit dem Ganzen? Ich will ja als Unternehmen verkaufen und nicht irgendwelche Server konfigurieren. Wo ist der Hebel für den Vertrieb?
Ja, das ist relativ einfach. Also Zustellbarkeitsrate, das ist die neue Reichweite, die es darauf ankommt. Also wenn deine E-Mail oder die Newsletter technisch abgewiesen werden, ist Marketingbudget verbrennt oder die Aufwand für nichts gewesen. Also Inbox-Placement gibt keine Sichtbarkeit bei den Kunden.
Das leuchtet mir ein, aber heisst das jetzt, ich darf weniger Leute anschreiben? Oder bremst denn das nicht mein Wachstum, wenn ich da irgendwie limitiert bin? Oder wo muss ich denn jetzt da vorsichtig sein?
Nein, im Gegenteil, das fördert Qualität. Die Mail-Anbieter messen Beschwerderaten neu basierend auf den Mails im Posteingang innen und nicht aufgrund der Anzahl Mail, die versendet worden sind. Wer also nervt, der fliegt raus.
Also das heisst, wenn ich in meinem Outlook sage, das ist Spam, dann nervt es mich eben. Und die Rate muss so tief wie möglich sein.
Plus, was abgewiesen wird technisch, weil die E-Mail-Adresse nicht gestimmt hat. Also die landen gar nicht bei dir, sondern Outlook, also die ganzen E-Mail-Versender schauen auch an, wie viele Mail kommen bei mir in einer bestimmten Zeit rein, die falsch sind von einem Absender und dann auch solche Faktoren berücksichtigen.
Also zwingt mich Google und Co. quasi für ein besseres Marketing. Was muss also ein Schweizer Unternehmen heute machen, damit sie eben hier möglichst wenig abgestraft werden, respektive safe sind?
Also ein technischer Aspekt, das ist etwas, was ich auch schon lange sage bezüglich Newsletter. Die technische Basis muss gemacht werden. Das heisst, IT muss DMARC, SPF und DKIM-Anforderungen sauber konfigurieren. Das tun wir dann im Text beschreiben, damit jeder weiss, wie das effektiv richtig heisst. Und das ist das Fundament der Marke.
Das heisst also, ich muss aufs IT-Team zugehen, weil das sind ja teilweise Einträge in den DNS, die gemacht werden müssen, wo das Marketing vielleicht gar keinen Zugriff hat. Aber was muss Marketing sonst operativ noch machen? Was ist da ein wichtiger KPI in meinem Team oder wie kann ich das auch kontrollieren?
Etwas, was relativ schwer ist zum Kontrollieren, weil ich weiss ja nicht, was im Spam landet. Aber die Spam-Landet-Rate muss ich unter 0,1% runterbringen bei den Mail-Empfängern, die wir vorher genannt haben. Und dann, was sich auch lohnt, ist One-Click-Unsubscribe in die Mails reintun. Also vor allem, wenn die automatisch generiert und versendet sind. Also nicht mit Double-Opt-Out, wo man zum Teil auch sieht, sondern dass ich im Mail drinnen so einen Button habe oder einen Link habe, wo jemand sich austragen kann als Empfänger. Das Ziel ist auch, saubere Listen zu haben, die dann am Schluss tatsächlich verkauft, statt einfach karteileiche Reichweite oder möglichst viele Abonnenten haben, jetzt gerade in einem Newsletter-Case oder wenn man Sales macht und das über automatisierte Tools tut, Leadlisten zusammenstellen. Und drittens, das ist ein wichtiger Punkt von mir aus gesehen, Mail ist kein geeignetes Medium, wenn es darum geht, wichtige Informationen zu versenden. Also zum Beispiel die ganzen Transaktionsmails. Warum gibt es in jedem Online-Shop eine Bestellhistorie drin? Weil es kann sein, dass die Mail bezüglich der Bestellung nicht ankommen. Und ich kann dann dort drinnen nachschauen. Und das Gleiche kann ich eigentlich auch mit Applikationen machen, wo es Sinn macht. Also nicht auf Mail verloren. Mail ist auch nicht ein Echtzeitmedium. Jeder hat irgendwie das Gefühl heute, wenn ich mit jemandem rede, der mir ein Mail sendet, dann die Mail kommt noch härter grad an. Das ist Realtime. Das ist nicht so. Mail ist ja darauf ausgelegt, dass wenn eine Mail nicht zugestellt werden kann, weil der Empfangsserver zum Beispiel nicht antwortet, dann probiert der Sendeserver immer wieder die Mail zuzustellen. Und das leitet uns gerade so ein bisschen über zum zweiten Thema, zum Hauptthema, das wir heute haben, zum Thema Individualapplikationen. Weil Individualapplikationen sind eine Lösung für das Thema, wo ich nicht Mail brauche, sondern jemand loggt sich in eine Applikation und sieht darin zum Beispiel Bestellungen.
Also gehen wir zu dem Thema Individualapplikationen. Wo und wenn macht das Sinn? Wir hören oft ja den Begriff Make or Buy. Was genau ist denn so eine Individualapplikation im Kern und warum sollte mich das als Unternehmen interessieren, dass ich einmal mich fange von, ja, auseinandersetzen, gibt es bei mir im Unternehmen Möglichkeiten für Individualapplikationen oder wo gibt es eine Standardlösung? Wie gehen wir da vor?
Ja, also Individualsoftware ist wie ein Massanzug für den Prozess im Gegensatz zur Konfektionsware der Stangen. Die wird also spezifisch auf die Anforderungen vom Unternehmen oder von dem Prozess, den ich dort habe, entwickelt, wo Standardlösungen im Normalfall nicht passen oder zu gross sind dafür.
Der Massanzug kostet aber sicher ein bisschen mehr als der Anzug aus dem H&M. Wo liegt denn jetzt der konkrete Nutzen, wenn ich Geld in eine Eigenentwicklung stecke?
Ja, der Nutzen liegt dort drinnen in der Differenzierung. Mit einer Standardsoftware arbeiten alle mit dem gleichen Tool. Also, die arbeiten genau gleich wie eure Mitbewerber. Und Individualsoftware ermöglicht mir, Alleinstellungsmerkmale herauszustellen. Also, zum Beispiel in der Customer Experience oder in der Effizienz des Prozesses, wo Standardlösungen in der Struktur oder vielleicht von den Funktionen her nicht können abbilden können.
Also, sprichst jetzt du Applikationen an, die gegenüber dem Kunden sichtbar sind? Es gibt ja dann auch noch interne Applikationen. Aber das heisst, ich kaufe mir damit eigentlich einen Marktvorteil. Welche Vorteile habe ich denn jetzt, wenn ich eben speziell jetzt auch auf der Basis von Open-Source-Technologien so einen Massanzug machen
lasse? Ein Vorteil da drinnen mit Open-Source-Software ist Datenhoheit. Also ich bin der Eigentümer von meinen Daten, die liegen nicht irgendwo auf einem Server drauf. Und auch den Quellcode kann ich beeinflussen oder ist bei mir, wo bei einer proprietären Software, der bei der Firma ist, die das entwickelt hat, die Lizenz daran hat, da komme ich nicht dran an, ohne Chance. Denn ich habe keine Lizenzgebühren, also der Kostenfaktor ist ein grosser Teil. Und ich binde mich auch nicht unbedingt an einen Vendor. Also ich kann mit Open-Source-Software zu einem anderen Anbieter gehen, die Software dort installieren und betreiben. Ich bin nicht abhängig von einem, der die Software entwickelt. Und vielleicht jetzt zu den Lizenzkosten. Also wir haben gerade einen aktuellen Fall, wo die Betriebskosten von der Software als Beispiel ums 20-fache, also nicht einfach um ein paar Tausend Franken, sondern ums 20-fache Riesenwert, kann reduziert werden, weil wir eine proprietäre Lösung oder eine proprietäre Infrastruktur mit einer Open-Source-Lösung ablösen. Also Open-Source erlaubt uns, bestehende sichere Applikationen zu nutzen und zum Beispiel nur den wettbewerbskritischen Teil individuell auf den Kunden zugeschnitten zu bauen.
Das klingt sehr gut. Aber wir müssen auch hier sagen, Risiken gibt es ja immer. Was sind denn die Nachteile von so Individualapplikationen, auch wenn sie auf Open-Source-Technologien basieren? Ich will ja kein IT-Projekt schaffen, wo ein Fässchen ohne Boden ist und wo dann einfach mein Marketingbudget extrem belastet.
Ja, der Nachteil ist sicher die initiale Investition, die ich aufwerfen muss, um das Ganze an den Start zu bringen. Und natürlich der Zeitrahmen, den es braucht bis zur Fertigstellung, will ich das individuell programmieren. Aber da haben wir noch ein paar Tipps gleich noch dazu, wie man das auch umgehen kann. Und dir trägt das Unternehmen einen Teil von der inhaltlichen Verantwortung, was die Funktionalität von dieser Individualsoftware anbelangt und wie die noch natürlich auch soll weiterentwickelt werden oder je nachdem, wie die soll gewartet werden aufgrund von euren Anforderungen.
Viele KMUs schrecken sich ja ein bisschen zurück vor so Individualapplikationen, weil sie eben KMUs sind und nicht unlimitiert Budget haben. Wie tun wir denn da dagegen wirken? Gibt es Wege, die Vorteile von Individualsoftware zu nutzen, ohne die vollen Risiken zu haben von einer, so einer Entwicklungslast, die man dann müsste eventuell tragen?
Ja, also Schlüssel zum Erfolg dort dabei oder was man machen kann, ist sogenannte Hybridlösungen machen oder Low-Code-Lösungen zu nehmen. Hybridlösung heisst, ich nehme einen Open-Source-Kern, der eine gewisse Funktionalität schon abdeckt und tue den entsprechend weiterentwickeln und ergänzen. Und das kann ich ja dort, weil ich habe Zugriff auf den Programmcode. Oder heute auch Low-Code oder auch Vibe-Coding-Ansätze, oder wo man KI beim Programmieren zur Unterstützung nimmt, wo einem dort hilft und so gewisse Arbeit übernimmt. Das tut das Budget und auch den Zeitrahmen entlasten.
Das machen wir ja bei der CS2 auch bereits, mit deren Unterstützung von der KI zu entwickeln, was extrem Zeit spart. Also man muss auch nicht immer alles neu erfinden. Ein Login ist ein Login, eine Anmeldung ist eine Anmeldung. Also da kann man sehr gut fussen auf bestehenden Mitteln. Aber wie identifizieren wir denn auch Prozesse, die sich für eine Individualapplikation lohnen? Ich glaube auch viele KMUs denken gar nicht daran, dass mit einer Individualapplikation ihr Problem oder ihr Workflow um einiges vereinfacht werden. Wie gehen wir denn da vor, um überhaupt auf die Idee zu kommen, das wäre doch etwas für eine Individualapplikation?
Ja, geeignet sind hier Prozesse, wo ich sage immer Waste produzieren. Waste heisst, Zeit wird für Arbeit aufgewendet, wo ein Unternehmen keinen effektiven Mehrwert bringt. Also das sind Arbeiten, die repetitiv sind, die immer wieder das Gleiche muss gemacht werden durch eine Person oder wo ich Medienbrüche habe. Also jeder, der, ich sage jetzt, aus einem ERP abtippt, in ein Excel-Sheet rein, das nachher via Mail weiterschickt, das sind Sachen, die schreien danach, automatisiert können werden oder ein Potenzial zu haben, mit einer Individualsoftware können gelöst werden. Weil mich dort Standardsoftware würde einschränken und mit einer Individuallösung kann ich das entsprechend individualisieren.
Okay, es geht also um Prozesse, die den Unterschied machen. Also gibt es denn da auch Methodiken, wie ich da irgendwie das systematisch angehen kann, damit ich nachher weiss, dass, was ist jetzt Must-Have, was ist Nice-Have und wo ist es überhaupt Have?
Ja, da gibt es ein Modell, das werde ich auch verlinken in den Shownotes drinnen oder im Blogbeitrag wird dort der Link sicher drinnen sein. Das heisst Pace Layered Model. Das unterscheidet grundsätzlich nach Systems of Record. Das sind Standardthemen, wo es vor allem um Daten geht, wie zum Beispiel in der Buchhaltung. Systems of Differentiation, das sind zum Beispiel spezielle Kundenportale, die individuell zugeschnitten sind auf meine Aufgabenstellung. Und Systems of Innovation, wo es zum Beispiel darum geht, neue Märkte zu erschliessen oder etwas, eine Software, die ich wirklich individuell programmiere. Und investieren sollte man dort nur in die letzten beiden, also das, was mich differenziert oder irgendetwas, wo meine Marktposition oder meine Position voranbringen. Aber bei diesen Systemen wie Buchhaltung, wo es Standardtasks sind, dort gibt es Lösungen, dort macht es keinen Sinn, reinzugehen und mit Individualsoftware etwas zu machen.
Das gibt also eine klare Struktur vor. Was sind denn die zwingenden Voraussetzungen, damit so ein Projekt eben nicht eine riesige IT-Abteilung braucht bei einem KMU und auch eben nicht enden wie viele Bundesprojekte?
Ja, da braucht es sicher interne Product Owner, also jemand, der die Verantwortung hat intern und das begleiten und betreuen. Es muss jemand sein, der die Vision hat und kann Entscheidungen treffen, weil ohne klares Zielbild und auch Management-Commitment, was auch braucht, wird die Individualsoftware nicht funktionieren, teuer und ziellos werden. Wir sehen es aber als unsere Kompetenz von unserer Seite als CS2, Firmen auch hier dabei zu helfen und die dort dabei zu betreuen und zu beraten.
Also, lass uns doch mal konkret werden. Wie finden wir also heraus, ob jetzt so ein Prozess reif für die Individualisierung ist? Gibt es da Warnsignale, Möglichkeiten im aktuellen Ablauf, das zu erkennen?
Ja, also, wie ich es vorher gesagt habe, Medienbrüche sind so ein Thema. Also, von Papier auf digital, von digital ausdrucken auf Papier und weitergehen. Oder Schatten-IT, das heisst, wenn die Leute im Hintergrund Excel-Tabellen führen von Daten, die sie im ERP-System zur Verfügung haben. Also im Sales ist ein Klassiker, was das anbelangt. Marketing ist auch immer ein Klassiker, was das anbelangt, dass so geschafft wird, weil das Tools sind, die man kennt und schnell kann verwenden kann. Dort hilft es sicher, mit Individualapplikationen etwas zu machen oder eben für Prozessverbesserungen. Also dort liefert eine maßgeschneiderte Lösung Effizienz und Mehrwert.
Also das heisst, ich tue dort maßschneidern, wo es eben im Moment wehtut und ich dort könnte eine Verbesserung rausholen. Oder auch zusammenfassend, ich durch das kann auch meine Aktivitäten und den Verkaufserfolg von B2C und B2B steigern.
Ja, das tut die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen in Unternehmen drinnen. Individualsoftware passt sich dem Markt an und nicht umgekehrt. Also die Individualsoftware bietet Services, die die Konkurrenten mit Standardsoftware technisch gar nicht oder nur mit hohem Aufwand können umsetzen.
Was sind denn jetzt genau die konkreten Massnahmen für unsere Zuhörerschaft? Was sollen die Unternehmen denn jetzt machen? Mit dem Block einmal durch den Betrieb laufen?
Ja, es gibt drei Punkte, die ich hier sehe. Also das erste ist, da, wo wir vorher mit dem Pace Layered Model darüber geredet haben, analysieren einmal die Systems of Differentiation und Innovation. Also wähle 20% von den Prozessen, machen euren Wettbewerbsvorteil aus. Wo sind ihr speziell? Und beurteilt nachher dort drinnen, ob Individualsoftware Sinn macht oder nicht, um sich zu differenzieren oder eben die Customer Experience oder die Benutzbarkeit zu erhöhen und zu verbessern. Das Zweite ist, minimiert die Excel-Hölle. Sucht dort gezielt nach Schatten-IT, wo jemand eben im Excel separat nochmal etwas führt, wo aber über das System könnte abgebildet werden. Manchmal hilft dort neben einer individuellen Applikation auch noch ein bisschen Ausbildung, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie damit machen können. Aber das steigert die Datenqualität, die sind der Owner der Daten, weil das Excel vielleicht bei einem Salesman, das ist dann bei ihm lokal auf dem Gerät drauf, aber nicht öffentlich zugänglich. Und das Dritte, die Applikationen selber bei euch reinnehmen, also Eigentum statt Miete, wenn es etwas ist, was zentral für euer Unternehmen wichtig ist. Also wenn das würde weggehen oder wenn jemand Zugriff darauf kriegen würde, euch, eure Firma würde schädigen oder euch würde in ein Problem führen. Also wie bei Software as a Service Anbieter, da ist momentan ja aufgrund von der Situation einen am grossen Teich, wird das immer wieder ein bisschen diskutiert, dass man sollte selber der Owner von den Daten, von den Prozessen und vielleicht auch vom Code sein, damit das da nicht plötzlich irgendwie eine Entscheidung getroffen ist, wo uns quer reinkommt. Also das sichert längerfristig den Unternehmenswert.
Wir bieten hier auf dem Zweiblock unten an dem Video natürlich auch so eine Art Checkliste für euch an, mit Fragen drauf, die ihr könnt mal beurteilen und schauen, ob eine Individualapplikation bei euch eine mögliche Variante ist. Und wichtig ist auch natürlich, dass man jederzeit gern mit euch zusammen im Dialog auch probiert herauszufinden, wo Möglichkeiten sind für die Individualapplikation, weil wir eben miteinander das vielleicht können ausdeutschen und beurteilen. Das sicher einmal so einen ersten Abriss zu unserem Hauptthema Individualapplikation. Auch hier werden wir sicher in Zukunft noch ein bisschen darüber berichten, weil es ist wirklich sehr oft im Detail versteckt, dass man meint, man hat gar keinen Individualapplikationsbedarf, aber eigentlich ganz viele auch kleine Möglichkeiten wären, Effizienz zu steigern und seine eigenen Leute wieder dort einzusetzen, wo sie eben ihre Kompetenzen haben. Aber gehen wir doch gerade weiter zu unserem Tooltip von heute. Superhuman Go. Grammarly neu mit einem KI-Agent für integrierte Workflows. Also heisst sich die jetzt einfach neu erfunden, Erich? Und heisst sie jetzt Superhuman? Was steckt da dahinter? Ist das nur ein Marketing-Gag oder wirklich eine echte Innovation?
Ja, vielleicht der ein oder andere kennt von euch Superhuman schon, oder das ist schon mal über den Weg gelaufen. Das war eine Lösung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, den Posteingang bei den Mails auszuwerten und dann noch einem dort dabei zu supporten, dass ich die Mails effizienter abarbeiten kann. Und die sind gekauft worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Grammarly. Und Grammarly hat sich dann umbenannt in Superhuman. Und was es jetzt gibt, und das wissen viele vielleicht nicht, Grammarly Chrome Extension hat einen Schalter, den man umschalten kann. Und dann heisst die Extension neu Superhuman Go. Und das ist mehr als ein Name. Also das Superhuman Go ist so ein KI-Assistent, der direkt im Browser drin ist, eben in dieser Extension, und vernetzt dann verschiedene Apps und bietet auch spezialisierte Agents an. Also wer Grammarly nutzt, kann Superhuman Go aktuell über die Extension einschalten und schon nutzen.
Das klingt nach Integration und nicht nur nach einer Namensänderung. Aber wo liegt jetzt konkret das Geschäftsmodell und der Mehrwert für mich als Unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel das einsetze?
Ja, der Mehrwert ist der Kontext, den die Extension hat. Also das Tool versteht, was im Browser innen gerade bearbeitet wird und hilft mir dort bei Brainstormings oder dort Text polieren, also aufbessern, wie man das von Grammarly bis jetzt kennt hat, direkt gerade im Arbeitsprozess drinnen. Aber es ist nicht mehr nur ein Rechtschreibtool von Grammarly, wie man das in der Vergangenheit gehabt hat. Die Agents, die helfen mir zum Beispiel, einen Text aus der Sicht von einem speziellen Mitarbeiter zu beurteilen, der zum Beispiel keine IT-Kenntnis hat. Also wenn ich einen IT-technisch lastigen Artikel habe, kann ich sagen, hey, bewert mir den und schau den an mit der Brille von einem Mitarbeiter, der Technik und IT nicht so versteht. Oder ich habe ein anderes Tool da drin, das Expert-Reviews macht. Das kann ein Expert-Review sein, das auf die Domäne zugeschnitten ist. Also wenn ich jetzt auch wieder ein technisches Thema behandle, schlägt mir das Tool Experten vor, die versiert sind, wie ich einen technischen Artikel schreibe. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auch vermarkten, dann kommen dort auch Marketing-Spezialisten dazu. Und es macht mir gerade Vorschläge, wie ich den Artikel überarbeiten soll, damit das dann noch passt.
Das klingt extrem interessant und effizient, aber wo sind denn jetzt da Grenzen aus deiner Sicht? Was leistet das Tool aktuell zum Beispiel noch nicht?
Ja, es braucht gewisse Voraussetzungen im Browser, dadurch, dass es eine Browser-Extension ist. Und es funktioniert noch nicht alles 100%ig rund. Also ich kann zum Beispiel ein Word-Dokument kann ich nicht so editieren mit dem Assistent, wenn ich das in einem Browser bearbeite. In Google Docs funktioniert es meistens. Auch nicht 100%ig immer, aber in den meisten Fällen. Aber was ich noch daraus rauskriege, das ist wirklich sehr spannend.
Das verstand ich und tönt auch noch ein bisschen nach Kinderkrankheiten bei dem Superhuman Go. Wie viele Tacken muss ich denn in die Hand nehmen, um das jetzt einzuführen?
Also es gibt eine Early Access Phase im Moment, wo das Tool frei verfügbar ist. Die Grammarly haben, können, wie gesagt, können es einfach über die Grammarly Extension im Google Chrome drin aktivieren und nutzen und einschalten. Und es gibt noch verschiedene Pläne, eben in Kombination mit dem Superhuman. Mein Lieblingstool Coda ist dort dann auch noch mit dabei, wo es dann verschiedene Angebote gibt. Das günstigste startet bei $12 pro Monat.
Gut, dann sind wir mal gespannt, was da noch auf uns zukommt und was die noch weiterentwickeln. Ja, es fängt alles einmal irgendwo an und wird dann immer besser. Jawohl, und in dem Sinn sind wir am Ende von unserer 20. Ausgabe. Heute genau. Haben wir gar kein Kerzchen ausblasen.
Ja, das habe ich eben auch gedacht. Beim 10. haben wir das gemacht,
beim 20.
noch nicht. Aber wichtig ist für euch natürlich, wie immer, kommentieren, liken und den Podcast abonnieren.
Und in dem Sinn wünschen wir euch wieder eine gute Zeit und wir freuen uns auf die 21. Ausgabe und sagen Tschüss, bis dann, bleibt gesund und gefräs.
Sei miteinander. Tschüss.